Alles klar. So, meine Damen und Herren, nächstes Mal ist dann wieder anders. Jetzt probieren wir es halt mal so. Möchte jemand zum Letzten noch etwas nachtragen, einwenden, ergänzen oder sonst wie? Dann ging es heute weiter mit dem Thema, also Gottesbeweis aus Gottes Erfahrung. Also man kann ja schon sagen, dass der eigentliche Kern der Gedankenwährung die Erfahrung ist. Ich würde auch Philosophie so definieren als die prinzipielle Reflexion auf Grunderfahrung. Prinzipiell, weil sie nach dem fragt, was eigentlich ist, warum und wozu. Und dann Erfahrung. Auf der anderen Seite reden die Leute heute in einer Weise von Erfahrung, auch von Gotteserfahrung, die mich schon verwundert. Also das, vielleicht wird das auch wieder normaler. Also das geht zum Beispiel bis hin, stört mich jedes Mal bei der Laudes, wenn dann dieser Benediktus-Hymnus kommt, wo es dann heißt über Johannes den Täufer, er wird sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken. Was soll das heißen? Steht man davor mit schwarzer Seele vor dem Beichtstuhl und wenn man rauskommt, ist sie weiß und das kann man dann sehen oder was soll das heißen? Nicht? Da steht im Griechischen Gnosis, Erkenntnis. Er wird sein Volk mit der Erkenntnis des Heils beschenken. Erkennen kann man aber auch ohne, dass man was erfährt. Erkennen kann man, weil ein anderer einem was vollmächtig verkündet, zusagt, dass man dann glaubwürdig entgegennimmt. Da muss man nicht selber was einsehen oder was erfahren. Das ist schon ein ganz merkwürdiger Schritt. Und die meisten, wenn man heute so die katechetische Literatur anguckt, immerfort ist von Gottes Erfahrung die Rede und ein Gott, den man nicht erfährt, der ist nicht da. Die Tradition hätte das überhaupt nicht verstanden. Wie gesagt, erfahren tun wir hier Innerweltliches. Gott muss man entweder glauben oder man beweist ihn, indem man von Erfahrenem ausgeht und fragt nach den Bedingungen der Möglichkeit dessen, was man da erfährt. Das ist die Struktur von einem Gottesbeweis, dass ich also eine Wirklichkeit hier nehme und bei der feststelle, die erklärt sich nicht aus sich selbst. Und dann wird gesagt, was sich nicht aus sich selbst erklärt, braucht einen Grund. Diesen Grund muss man selber nicht erfahren. So wäre das also klassischerweise, sondern den muss man dann erschließen. Aber die Neuzeit entwirft das anders. Und tatsächlich gehört ja, würde ich auch sagen, die Erfahrung zur Begründung dazu. Die Frage ist nur, was erfahre ich oder in welcher Weise, da müsste man gucken. Und die These, um die es jetzt geht, da könnte man also so die These aufstellen und sagen, eigentlich ist Gott sein eigentlicher Beweis. Kann eigentlich nichts anderes sein als er selbst, und das möchte ich gerade an diesem berühmten Beweis aller Beweise zeigen, an dem sogenannten, Kant hat ihn so genannt, ontologischen Gottesbeweis. Von Anselm von Canterbury geht er ja, Descartes nimmt ihn wieder auf, Hegel verteidigt ihn, die meisten Leute lehnen ihn ab und sagen, das geht nicht. Auch Thomas von Aquin sagt, das geht nicht. Die Frage ist, wie kann man das verstehen? Bernhard Welte, dieser Theologe und Philosoph und Heidegger-Schüler in Freiburg, der hat sich vor allen Dingen auf Husserl bezogen und sagt, an sich muss eine Wissenschaft die Grundbegriffe erstmal erschließen und sie nahebringen. Und das versucht er dann zu zeigen in einem Aufsatz, dass man das auch bei Thomas sogar kann, dass man sagt, wenn ich diese Beweise angucke, an sich liegt da zugrunde eine Frömmigkeit, ein sich erschließen für oder so, die gegeben sein muss. Das heißt, Beweise sind ja nicht bloße Begriffsklopperei, sondern ich habe es zu tun, indem ich Erfahrungen durchleuchte. Das ist der Ansatz. Und das möchte ich jetzt eben versuchen zu zeigen an diesem anselmischen Beweis und sage in einem ersten Schritt etwas zu Bonaventura. Der fasst nämlich diesen Beweis in einer ganz neuen, knappen Weise auf. Der sagt einfach, wenn Gott Gott ist, ist Gott. Si Deus Deus est, Deus est. Kürzer geht es gar nicht. Beim Anselm ist es wirklich ein bisschen komplizierter und man kann sich auch fragen, an manchen Stellen klingt es beim Anselm schon so, als würde er aus dem Begriff zur Wirklichkeit kommen wollen. Aber das kann der Mann unmöglich gemeint haben. Ein so tiefer und so scharfsinniger Denker, so einen simplen Schnitzer an so einer zentralen Stelle macht er nicht. Also ich komme niemals mit der Logik aus der Logik zur Realität. Das weiß man doch. Wenn ich mich in der Logik bewege, kann ich nur in der Logik bleiben. Ich kann nicht aus der Logik in die Realität kommen, sondern ich kann nur auf logische Weise von irgendwelchen Bereichen der Realität zu anderen Bereichen der Realität kommen. Aber wie soll ich denn aus dem puren Denken, aus dem puren Denken, oder noch genauer gesagt, aus dem puren Gedachten, so müsste ich sagen, aus dem puren Gedachten, aus dem Gedanken zur Realität kommen? Das meinen die Leute, hätte der Anselm getan, aber so blöd war der nicht. Und jetzt wollen wir gucken, was der Anselm also wirklich denkt. Und da tue ich mich im ersten Schritt. Ich meine, dass man diesen Beweis auf zwei Weisen lesen kann. Und ich lege Ihnen erstmal diese Weise vor, wie es Bonaventura macht. Dass er eben sagt, wenn Gott Gott ist, dann ist Gott. In dieser knappen Form, das so darzustellen. Thomas sagt, wir können gar nicht erkennen, was Gott ist. Wir wissen nur, dass er ist, aber wir wissen nicht, was er ist. Ganz so, wie es klingt, kann er das ja auch nicht gemeint haben, denn Gott kann ja nicht einfach bloß ein unbekanntes X sein. Recht hat er, wenn man so sagen kann, wir wissen nicht, wie sich das anfühlt, Gott zu sein. Das ist aber dann nicht auch erst bei Gott ein Problem, sondern wie wir mit einem berühmten Aufsatz aus unserer zeitgenössischen Philosophie wissen, das wissen wir schon bei der Fledermaus nicht, nicht? Wie ist es, eine Fledermaus zu sein? Berühmter Aufsatz von Thomas Nagel, nicht? Was ist das? Wir wissen es nicht, weil wir eben keine Fledermäuse sind. Weiß schon ein Mann nicht, was es heißt, eine Frau zu sein und umgekehrt. Oder einer weiß nicht, was der andere, wie es heißt, der andere zu sein. Also das ist dann wieder nichts Besonderes. Aber ich glaube, dass er eher in diese Richtung denkt, zu sagen, ich weiß eben nicht, wie sich das anfühlt, Gott zu sein, wie sich das lebt. Und deswegen kann ich nicht so unmittelbar da Schlüsse daraus ziehen, Gott ist uns entzogen. Ich kann nur sagen, dass es ihn gibt, ohne Näheres, dass ich dazu weiß. Und da setzt jetzt der Franziskaner Bonaventura anders ein und er sagt, nein, natürlich also ist mir bewusst, wer Gott ist und wenn ich seine Wirklichkeit meditiere, dann ist mir klar, dass zu dieser Wirklichkeit auch gehört, dass er die Kraft hat zu sein. So läuft dort der Gedanke. Beziehe mich auf Johannes Damascenus, der da zweimal am Anfang seiner Glaubenslehre erklärt, keinen Sterblichen gibt es, dem nicht natürlicherweise eigen ist, zu erkennen, dass Gott sei. Das haben die Leute früher so gedacht. Die würden also sagen, auch wenn wir heute viele Agnostiker oder Atheisten haben, dann geht es bei denen eigentlich nur darum, dass die das hinterher verschoben oder verdreht haben oder sich gegen was Falsches wenden. Pater Rahner pflegte das zu sagen, der sagt, 85% von dem, was da die Atheisten ablehnen, lehnt er auch ab. Tatsächlich ist es so, die haben meist also die merkwürdigsten Gottesvorstellungen, die sie dann ablehnen, die man vernünftigerweise auch ablehnen muss. Und deswegen sind auch bei Bonaventura die Beweise, wie dann Gilson schreibt, wirklich so nachlässig hingeworfen. Man sagt, an sich ist das ja klar. Es ist auch klar, die Einsicht, wenn es überhaupt was gibt, gibt es Absolutes. Da kann man eigentlich kaum noch drüber debattieren, wie so mit einfachen Dingen ist, wie soll man die eigentlich Leuten klar machen, die das nicht sehen. Wenn es überhaupt was gibt, gibt es Absolutes. Entweder es gibt nichts oder das Absolute. Das sind die beiden Dinge, die weder anfangen noch aufhören. Wenn einmal nichts, ist immer nichts und wenn einmal absolut, ist immer absolut. Beides kann weder anfangen noch aufhören. Unbegreiflich ist, dass es neben dem Absoluten uns noch gibt. Das versteht man tatsächlich nicht. Deswegen habe ich immer gesagt, wenn es uns nicht gäbe, würden die Philosophen nachweisen, uns könnte es gar nicht geben. Nur gäbe es die dann auch nicht. Aber das ist gar nicht anders möglich. Das Absolute ist selbstverständlich, aber dass es neben dem Absoluten noch was anderes gibt. Und das ist das Hauptthema Fichtes. späten Fichte, wie kann es neben dem Absoluten noch was anderes geben? Und das hätten die Leute nicht genügend gefragt und aufgenommen. Und er kommt dann auf die Lösung und sagt, außer dem Absoluten kann es noch das Wissen vom Absoluten geben. Oder wie er auch sagt, das Bild des Absoluten, die Erscheinung des Absoluten. Und das sind wir dann. Kein Wunder, dass dann der Spinoza sagt, uns gibt es gar nicht. Wir sind so irgendwelche Zustände am Absoluten. Entweder es gibt nichts und dann immer nichts. Und nie was anderes als nichts. Oder es gibt das Absolute und dann seit je. Und ohne Ende. Und dann gibt es merkwürdigerweise noch uns. Wie gesagt, da kommt man nicht drum rum, denn wir sitzen ja hier da. Auch wenn man es nicht erklären kann. Also, das bringt dann Bonaventura auf die einfache Linie. So groß ist die Wahrheit des göttlichen Seins, dass man nicht zustimmend denken kann, es sei nicht. Und dann eben diese knappe Formel, si Deus est Deus, Deus est. Das hat Josef Seifert Gott als Gottesbeweis genannt. Der hat vor Jahren so ein dickes Buch also über den Beweis geschrieben nochmal. Gott als Gottesbeweis. Ich würde das, ich meine, das kann man ungefähr so sagen, man könnte es ja salopp so ausdrücken, wie kommen wir eigentlich darauf, so eine Rosine im Kopf zu haben wie Gott? Das, die einzige Erklärung ist, den gibt's. Wie sollte man da sonst drauf kommen? Aber das muss man natürlich noch ein bisschen entfalten. Aber das ist eigentlich der Kern. Wie kommt man auf so eine, als endliches, begrenztes Wesen auf so eine Idee? Aber denn die Leute denken immer darüber nach, dass es dann schon da wäre. Dann sagen die Freudianer, ja, das ist eben die Reaktion auf unsere Ohnmacht. Na gut, warum muss ich denn auf eine Ohnmacht hin gerade Allmachtsfantasien kriegen? Es wird doch auch reichen Machtfantasien. Ne? Descartes sagt, wie komme ich auf das Wort endlich, wenn ich nicht das Horizont des Unendlichen habe? Na, erklären die Leute, ja, es wird immer größer. Nee, das meine ich überhaupt nicht, denn das wäre endlos, was du da erzählst. Ich rede aber vom gefüllten Unendlichen. Und das ist ganz was anderes. Ein Zahlenstrahl ist klar, zu jeder Zahl n immer noch ein plus 1. Aber das ist doch wirklich durch einen ganzen Abgrund getrennt von dem, was unendlich heißt. Bonaventura sagt es also so, sagt, wenn ich Gott meditiere, dann ist es klar, dass ich das hier erkenne. Man könnte sagen, da stecken also vier Voraussetzungen drin und die möchte ich Ihnen darlegen. Erstens, es wird nicht vom Begriff ausgegangen, sondern es wird eine Wesenheit meditiert. Zweitens, dieses Wesen ist uns hinreichend bekannt, hinreichend, um eine Meditation dran zu machen. Drittens, das Dasein kann im Wesen einer Sache gründen. Das ist nicht so getrennt, wie das Kant so denkt, dass er sagt, Dasein und Wesen sind zwei ganz, natürlich sind sie verschiedene Dinge, aber sie hängen zusammen. Das sieht man zum Beispiel daran, dass man von etwas Widersprüchlichem sagen kann, das ist nicht, das kann nicht sein. Ein viereckiger Kreis, den kann es nicht geben. Den kann man noch nicht mal denken, den kann man nur reden. Das ist zum Beispiel ein Hinweis darauf, dass offenbar das Denken doch tiefer reicht als das Sprechen. Weil manche Leute haben wir mit meinem Linguistik-Turn so gehabt, die Basis von allem ist das Sprechen. Sag ich mal langsam, wir können zwar auch Unsinn denken, aber so viel Unsinn, wie wir reden können, können wir noch nicht mal denken. Denn zum Beispiel viereckiger Kreis kann man sagen und die Zunge sträubt sich nicht. Hölzernes Eisen können sie sagen und es tut nicht weh. Aber versuchen Sie es mal zu denken. Geht nicht. Also, dass man schon sieht, was ist da, da ist schon nochmal ein engerer Rahmen gesetzt, der eigentlich da ist. Also, die Existenz kann im Wesen der Sache gründen, denn bei Widersprüchlichem geht uns auf, das kann noch nicht mal sein. Warum soll nicht umgekehrt die Existenz im Wesen gründen können? Das müsste man sehen und auch von uns ein Stück weit erkennbar sein. Und viertens, dass die Existenz selber eine Vollkommenheit ist. Da sagt ja Kant, es ist kein reales Prädikat, damit hat er ja recht. Aber ob es dann deswegen auch keine Vollkommenheit ist, darüber kann man noch nachdenken. Jetzt nehmen wir uns die Punkte im Einzelnen vor. Also, natürlich geht der Beweis nicht aus von der Logik zur Realität und macht auch keinen zirkulären Fehler in der Petitio Principii, verwechselt auch nicht Definition und Urteil. Die Definition, die wird ja eigentlich anerkannt. Die ist ja wunderschön, finde ich, diese Definition für Gott. Das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Müssen wir nachher noch davon reden, dass das nicht dasselbe ist, wie zu sagen, es ist das Höchstdenkbare. Sondern das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Leiser liest man das andere oft bei Kollegen, sei das Höchstdenkbare. Aber hier kommt es darauf an, dass die Grenze gewissermaßen von außen angeguckt wird. Also ich versuche, darüber hinaus zu denken, denke auch über mich hinaus und merke dann, ich komme nicht darüber hinaus. Also ich kann nur darüber hinaus gucken, aber ich komme nicht wirklich darüber hinaus. Das ist was anderes als bloß das Höchstdenkbare. Da schießt man den Pfeil so hoch, wie er geht, da bleibt er stehen und fällt wieder runter. Nein, das ist es nicht. Es ist keine reine Faktizität, sondern ich sehe was ein. Und deswegen kann ja Anselm in seinem Buch, wo er im zweiten Kapitel diese Definition gibt, et quo majus cogitari nequit, das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Und dann macht er das 15. Kapitel, das besteht eigentlich nur aus einem Satz, wo er sagt, das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, von dem muss ich sagen, es ist größer als das, was wir denken können, denn ich kann noch denken, dass etwas größer ist, als was ich denken kann. Also ist das, worüber hinaus ich nichts Größeres denken kann, selber etwas, von dem ich sage, es reicht über mein Denken hinaus. Ein toller Satz. Also, das, worüber hinaus ich nichts Größeres denken kann, ist das, was größer ist als alles, was ich denken kann. Hegel sagt dann, ich kann das andenken, ich kann das anzielen. Und deswegen finde ich auch das Wort Andacht so gut. Ich denke da dran hin. Also das können wir noch denken, dass es etwas geben muss, was größer ist als das, was wir denken können. Und das ist nicht dasselbe wie ein Widerspruch. Ein Widerspruch ist nicht größer, als das wir denken können. Ein Widerspruch liegt unter uns. Da gucken wir runter und sehen so einen Quatsch. Das ist ein Widerspruch. Zum Beispiel ein viereckiger Kreis. Und deswegen ist das Geheimnis nicht wider die Vernunft, sondern über die Vernunft. Und das ist ein Unterschied, ob etwas über die Vernunft ist oder ob es gegen die Vernunft ist. Bei Aussagen über die Vernunft muss ich es schaffen, jeden Versuch abzuschmettern, der behauptet, es sei gegen die Vernunft. Zum Beispiel, wenn man über die Trinität redet oder über das Verhältnis von Allmacht und Freiheit oder so Dinge. Das sind Dinge, die man nicht zusammenbringt. Deswegen, Sie erinnern sich, war mir so wichtig, der Unterschied zwischen widersprüchlich und unvereinbar. Unvereinbar sind viele Dinge. Um zu zeigen, dass sie widersprüchlich sind, muss man noch zusätzlich was leisten. Das sind dann zwei verschiedene Dinge nochmal. Also, hier wird nicht von der Definition ausgegangen, die wunderschön ist, und die Definition verwechselt mit einem Urteil, obwohl das, wie gesagt, manchmal bei ihm so klingt, sondern es geht um das Wesen. Und das Wesen ist was anderes als der Begriff. Der Begriff ist reduziert. Denken Sie, wenn ich sage Animal Rationale, das ist ein Begriff des Menschen, aber das deckt doch nicht sein Wesen ab. Da fehlt zum Beispiel die Geschichtlichkeit, es fehlt die Geschlechtlichkeit, es fehlen also lauter wesentliche Bestandteile. Es fehlt schon rein nach der klassischen Logik dabei, das, was die genannt haben, Accidentia Propria. Also Akzidenz heißt Zustände, nicht die noch dazukommen. Und jetzt gibt es außer der Wesensdefinition, ganz klassisch jetzt, mittelalterlich antik, gibt es jetzt nochmal sogenannte Accidentia Propria. Beim Menschen war das immer das Lachen können. Die Tiere kapieren den Witz nicht und die Engel haben keinen Mund zum Lachen, also das bleibt nur dem Menschen. Aber es kommt nicht in der Definition vor. Aber wie gesagt, es ist eine Wesenseigenschaft des Menschen. Steht nicht in der Definition. Also Definition ist sehr viel enger als das Wesen, als das Wesentliche. Auch das mit dem Wesen ist natürlich schwierig nachzudenken, weil das Wesen, zum Wesen gehört das Unwesentliche, aber es gibt kein Wesen, das nur aus Wesen bestünde und nicht auch aus Unwesentlichem. Also ist das Unwesentliche auch nochmal wesentlich. Aber das ist aber wieder in der Heidegger, in der Hegelschen Dialektik, die können wir jetzt mal weglassen. Aber das grundsätzliche Unterschied ist zwischen wesentlich und unwesentlich auf der einen Seite und zwischen Definition und allem anderen. Definition ist logisch sehr viel weniger als das Wesen. Definition Gottes hieß ja einfach das Absolute, das, was aus sich ist oder so. Ne? Zum Wesen würde wesentlich mehr gehören. Und dann bewegen wir uns, das war also der erste Gedanke, ist, wir gehen nicht vom Begriff aus. Zweitens, dieses Wesen ist uns bekannt. Also wir sind nicht bloß bei der Sprachinterpretation oder bei allgemeiner religiöser Erfahrung hier, sondern wir müssen erkennen, die Widerspruchsfreiheit und die absolute Notwendigkeit des göttlichen Wesens. Das muss man wissen. Und da kann der Thomas sagen, dass wir da so wenig wüssten. Immerhin wird das vorausgesetzt, um einen Kontingenzbeweis zu machen. Ich muss doch wissen, dass die Welt nicht absolut ist. Also habe ich doch erkannt, was das Absolute ist. Wir stellen ja fest, dass die Welt kontingent ist, weil wir sogenannte Kontingenzkriterien haben. Also Kontingenz heißt, es ist nicht aus eigener Notwendigkeit. Das heißt Kontingent. Von Kontingent, es trifft zu. Bei Aristoteles heißt es einfach das Mögliche. Der macht noch nicht einen Unterschied. Die mittelalterlichen Autoren unterscheiden dann nochmal zwischen dem allgemein Möglichen und dem Kontingenten und nennen Kontingentes das Mögliche, das wirklich geworden ist. Während das Mögliche kann, denkmöglich oder Realmöglichkeit, auch immer nur möglich bleiben und nie wirklich werden. Aber das Kontingente, damit versteht man etwas, was ist, aber nicht aus eigener Notwendigkeit ist. Sehen Sie, ich sage mal aus eigener Notwendigkeit, denn es könnte ja sein, dass Gott notwendig schaffen müsste, was zwar Blödsinn ist, aber das sagen viele Leute. Und dann würde man sagen, ist die Welt notwendig, zwar nicht aus sich, aber aus Gott. Deswegen sage ich dazu, Kontingent heißt etwas, was nicht aus sich heraus notwendig ist. Das heißt Kontingent. Das ist eine metaphysische Eigenschaft, wie Sie merken. Jetzt brauche ich also empirische Eigenschaften, um sagen zu können, etwas ist kontingent. Was gibt es denn da? Zum Beispiel die Vielheit. Denn vieles kommt nicht durch sich selbst zusammen, das muss von irgendwem zusammengesetzt werden, wenn es dann eine Einheit ist. Das deutlichste Zeichen für Kontingenz ist natürlich Anfang und Ende. Das, was irgendwann mal nicht ist, von dem ist klar, dass es nicht notwendig ist. Leider wissen wir bei der Welt weder den Anfang noch das Ende. Deswegen können wir damit nicht argumentieren. Denn der Urknall muss ja nicht der Anfang sein, abgesehen davon, dass wir da nicht dabei waren. Aber irgendwas hat da ja schon geknallt, nicht? Und die Spannung von dem, was knallt, und den Gesetzen, nachdem es knallt, das ist auch schon wieder eine Dualität, nicht? Geknallt hat er sowieso nicht, weil nur keine Luft da war. Also zu hören war da nichts, aber man sagt halt Big Bang, ne? Also, ich habe dort schon diese Dualität von dem, was da ist, und den Gesetzen, nach denen es da ist. Wie soll sowas aus sich selbst also da sein? Ein ganz deutliches Kennzeichen ist auch die Zeitlichkeit. Wenn für mich die Existenz im Augenblick T1 nicht zu meinem Wesen gehört, denn jetzt bin ich schon, während ich geredet habe, im Augenblick T2. Dann gehört zu meinem Wesen kein einziger Zeitpunkt, an dem ich da sein muss. Also wenn was nicht aus sich ist, dann ist es jedenfalls das Zeithafte. Und deswegen kann die Welt natürlich auch nicht absolut sein. Schon deswegen, weil wir dazugehören. Was ist denn das für ein Absolutes, wo so merkwürdige Figuren wie wir dazugehören, nicht? Und wir sind zeitlich und vielheitlich. Also dass die Welt nicht der liebe Gott ist, sollte eigentlich klar sein. Das heißt, Sie merken, worum geht es bei den Gottesbeweisen? Nicht, dass ich so mit gewissermaßen metaphysischem Lackmuspapier eine Säure suche, das Absolute da in der Welt, sondern ich suche, welcher Kandidat verdient das Prädikat absolut? Keiner von uns, auch nicht die Menschheit im Ganzen, auch wenn das zwischendurch der Feuerbach gemeint hat. Auch nicht die Welt im Ganzen, zu der wir gehören. Also natürlich haben wir da den Kopf voll mit solchen Gedanken. Ist das jetzt bloß ein menschliches Konstrukt? Nein, das eine ist subjektive Notwendigkeit meines Denkens und das andere ist objektiv erkannte Notwendigkeit. Der Pythagoras musste den Pythagoras-Satz nicht erkennen. Der erkennt, dass er in sich notwendig ist. Der sieht, dass es gar nicht anders sein kann, als dass die beiden Kathetenquadrate gleich dem Hypotenusenquadrat sind. Oder machen wir das noch kürzer, was ja also dann der Sokrates da aus dem kleinen Sklaven Theaet rausholt, nicht? Den lässt er ja da reden und leitet ja daher die Präexistenz der Seele ab, dass er sagt, wenn ich ein Quadrat nehme und mache in das Quadrat eine Diagonale, dann ist das Quadrat über der Diagonale doppelt so groß, wie das Quadrat, dessen Diagonale es ist. Und das sieht man ja auch sofort, nicht? Denn das ist also ein Viertel und das ist also das Doppelte davon und dann davon. Also sehen Sie, wenn Sie sich da reinmalen, haben Sie viermal die Hälfte da, die ist drin. Sodass also das Quadrat über der Diagonale doppelt so groß ist wie das andere. Und das ist natürlich eine tolle Sache, genau wie mit dem Pythagoras. Warum? Sie müssen sich mal vorstellen, was das für ein Schock für die Griechen war, festzustellen, dass ich das nicht berechnen kann mit Zirkel, sodass ich kein Verhältnis kriege von den Katheten zur Hypotenuse, nachdem denen doch klar war, die Welt ist von Vernunft regiert. Und die Vernunft ist so deutlich in der Geometrie. Nicht? Und jetzt stehen sie da und sitzen und sagen, tja, und hier wird es irrational. Ich kriege das nicht hin. Mit der Hypotenuse sitzt also mitten in der Vernunft das Irrationale. Das ist ja schrecklich. Das ist das Chaos mitten in der Ordnung. So wie in der Welt, in der Mitte der Welt, außenrum Gott und dann ist die Welt und in der Mitte die Erde und in der Mitte der Erde sitzt der Teufel. Der Wurm genau in der Mitte. Und da sagen die Leute mal heiles Mittelalter. Von wegen. Da sitzt es drin. Und jetzt kommt der Pythagoras drauf und sieht, nein, die kann ich zwar nicht mal benutzen, aber das Quadrat plus das Quadrat ist gleich dem Quadrat. Oder ich entdecke eben sowas hier. Da versteht man, dass er da einen Haufen Ochsen geopfert hat dafür. Und deswegen gibt es das griechische Sprichwort, dass die Ochsen zittern, dass wieder jemandem irgendwas einfällt. Nicht? Denn jetzt ist die Welt ja wieder in Ordnung. Nicht? Das kann man überhaupt nicht überschätzen, was das für ein Glück war für den Pythagoras. Zu sehen, die Welt ist doch vernünftig. Zwar nicht auf der ersten Stufe, aber auf der zweiten, wenn es einem um die Vernunft geht. Also, und das hat er aus den kleinen Sklaven daraus gefragt, natürlich mit eben sokratischen Fragen, der hat nie Unterricht gehabt und hat dann abgeleitet, das ist so. Und das benutzt er dann als Beweis dafür, dass wir also schon mal vor unserer Geburt da die Wahrheit gesehen haben müssen. Also, ich brachte das hier als Beispiel dafür, dass die Notwendigkeit hier nicht auf der Seite des Subjekts liegt. Das ist Assoziation. So, wenn ich Ihnen sagen würde, jetzt sagen Sie eine Zahl zwischen 1 und 5 und dann sagen die meisten 3. Und ich sage, nennen Sie eine Farbe und die meisten sagen Rot. Oder nennen Sie ein Raubtier und die meisten sagen Löwe. Und so hat man um 1900 gedacht, so würde geschlossen. Das nannte man Psychologismus. Hat gedacht, das geht so nach psychologischen Gesetzen. Dann hat der Husserl seine berühmten logischen Untersuchungen geschrieben, wo er, man sollte meinen, ein für alle Mal, das widerlegt hat, dass es sich da nicht um Assoziationen handelt, also um Zwänge auf Seiten des Subjekts, sondern dass ich frei einsehe, dass das auf der objektiven Seite so ist. Das sieht man doch, auf der objektiven Seite ist es so, dass das doppelt so groß ist wie das. Das hat nichts mit meinen Assoziationszwängen zu tun. Da sind wir aber heute wieder angekommen, dass man das so formuliert. Das sind die Meme, die sich da so ausbreiten und mit denen wir uns gegenseitig infizieren. Und da gibt es keine Freiheit, sondern das bestimmt einen von dort her, das Subjekt. Es gibt keinen geistigen Erwerb, der unverlierbar ist. Damals hat der Husserl das gesagt und meinte, das ist doch völlig klar. Nein, heute fangen die Leute wieder an und sagen, nein, da gibt es keine Freiheit, wir sind hier assoziativ genötigt, solche Dinge anzunehmen und das steckt uns an. Das können Sie also lesen bei diesen Leuten, bei Gerd Roth oder bei Wolf Singer oder so. Dass das da so formuliert und überhaupt nicht verstehen, dass hier Einsicht vorliegt. Einsicht ist kein Zwang auf meiner Seite, sondern Einsicht ist, dass ich erkenne und sehe, dass auf der objektiven Seite Notwendigkeit waltet. Fichte nennt das genetische Evidenz. Also ich sehe ein, nicht bloß, dass es ist, sondern ich sehe ein, dass es so sein muss und ich sehe nochmal ein, dass es gar nicht anders sein kann als so und sehe nochmal ein, warum das so ist. Das ist dann genetische Evidenz. Und das kann man hier durchaus nachvollziehen in den einzelnen Schritten. Und das gehört hierher, dass ich das also versuchen muss, dass ich hier jetzt dieses Wesen anschaue des Absoluten und sage, zu dem gehört es, dass es ist. Das kann ich nicht sein, sagt der Bonaventura. Ich referiere ja bloß erstmal, dass der das so versucht. So viel also zum Wesen. Nochmal der dritte Schritt, wir haben gesagt, jetzt die Realexistenz. Natürlich ist Existenz kein reales Prädikat. Wir haben schon öfter davon gesprochen, dass real heute anders benutzt wird als noch bei Kant. Wenn wir heute real sagen, meinen wir wirklich. Das heißt aber in der ganzen Tradition aktual, wirklich. Real kommt von res die Sache. Real heißt sachhaltig. Ob das wirklich ist oder möglich, steht überhaupt nicht drin. Real sagt einfach, es ist eine Qualität. Zum Beispiel farbig oder nicht farbig. Das sind reale Prädikate, also sachhaltige Prädikate. Wir müssen also aufpassen, dass wir nicht unser Wort real an dieser falschen Stelle benutzen. Kant will also sagen, Sein, Existenz ist keine sachhaltige Bestimmung. Nein, sondern Existenz sagt, dass eine sachhaltige Bestimmung nicht bloß in der Möglichkeit bleibt, sondern dass sie irgendwo wirklich ist. Und das ist tatsächlich nicht real, sondern das ist eine washeitliche Eigenschaft und das ist eben keine. Und deswegen diese berühmte Sache mit der Differenz zwischen 100 möglichen und 100 wirklichen Talern ist ja nicht ein Taler, wie manche Leute denken. 99 Taler und einer dazu, dann sind sie wirklich. Nein, die Differenz zwischen 100 wirklichen und 100 möglichen Talern sind natürlich 100 Taler. Ja klar, und zwar die Wirklichkeit der Taler, oder nicht? Ich wundere mich da wirklich, was man da immer wieder lesen kann. Wir können doch nicht zu 90 möglichen Talern einen dazu tun und dann sind die 100 auf einmal wirklich. Das kann auch der Kant nicht gemeint haben. Nicht? Kant nennt das Setzung, Position. Dafür ist das Sein da. Eine Washeitlichkeit wird gesetzt. Also hier kommt nicht ein Gehalt dazu, sondern das. Der Hintergrund für diese Verwechslungen scheint mir zu sein, dass man, das hat vor allen Dingen hier Pater Keller gezeigt, damals in seiner Dissertation, dass man schon in der Generation nach Thomas eigentlich Sein angefangen hat, als Was-Sein zu lesen, statt als Das-Sein. Ganz berühmt in Hegels Logik, wenn er sagt, das Sein schlägt ins Nichts um. Vom Das schlägt nichts ins Nichts um. Aber wenn ich natürlich Sein fasse als das leerste Was, was es nur gibt, wo gar nichts drin ist, also weder möglich noch wirklich, weder rot noch grün, weder Substanz noch Akzidenz, weder Mensch noch Tier noch sonst was, bloß Sein, dann hat er völlig recht. Ein leeres Was-Sein ist dasselbe wie gar nichts. Das hätte er nie gesagt, wenn er bei Sein an das Sein gedacht hätte, also mit SZ oder 2S nach der Rechtschreibreform jetzt. Und 2S, sondern eben an was Sein. Das saß so drin, der sogenannte Essentialismus, bei Sein an das Was-Sein zu denken, dass dann solche Verwechslungen passieren könnten, während das eigentliche Wunder, dass das ist, das Aktualsein. Das fasziniert einen ja auch, wenn man einen Menschen trifft, der einen fasziniert. Natürlich fasziniert einen, wie der ist oder so, aber vor allen Dingen fasziniert einen, dass sowas überhaupt gibt. Das ist eigentlich das Wunder. Natürlich schlägt es dann wieder um zum Was, aber dann kehrt es wieder zum Das zurück. Das eine Wunder, es darf doch nicht wahr sein, dass es sowas überhaupt gibt. Das ist hier gemeint. Und dann kann man natürlich sagen, ein Dasein als solches, das pure Das, ist keine Vollkommenheit. Das ist richtig. Aber wenn das weg ist, sind alle Vollkommenheiten weg. Wenn Gott alles hat, nur nicht das Dasein, dann sind auch alle Vollkommenheiten weg. Also ich muss gar nicht behaupten, dass das Dasein selber eine Vollkommenheit ist, eine qualitative. Um zu zeigen, dass es ganz eng mit diesen Vollkommenheiten zusammenhängt. Denn nochmal, was nicht ist, das kann ja noch so vollkommen sein, wie es will, das ist jedenfalls nicht da. Sondern es ist vielleicht wünschenswert, geträumt oder sonst was, aber es gibt es eben nicht. Und das muss man also versuchen, da festzuhalten. Und deswegen ist es eben nicht richtig, wenn David Hume sagt, Existenz sei a matter of fact und könne nicht notwendig sein. Warum soll das sein? Es ist nicht logisch notwendig. Ich meine nur, das hat er gemeint, sonst könnte ich mir gar nicht denken, was er mit dem Satz will. Ich stelle fest, bei den Dingen, ich kann nicht sagen, mit denen ich hier zu tun habe, dass die Existenz von dort her notwendig ist. Das ist genauso, wie dann Leute sagen bis heute, dass alles Existierende eine Ursache haben muss. Russell sagt das zum Beispiel. Alles Existierende muss eine Ursache haben. Dann ist er ganz stolz darauf, dass ihm schon als Jugendlicher eingefallen ist, zu fragen, wer hat Gott geschaffen? So ein Quatsch. Ne? Natürlich, wenn ich sage, alles, was ist, muss eine Ursache haben, dann ist klar, dass es keine erste Ursache gibt, weil auch die erste Ursache eine Ursache haben muss. Aber was soll ich denn mit so einem Satz wie alles Existierende braucht eine Ursache? Ich muss sagen, alles Existierende muss einen Grund haben. Ich muss zwischen Grund und Ursache unterscheiden. Ursache ist definiert etwas, was ein Mögliches wirklich macht. Das ist eine Ursache. Was ein Mögliches wirklich macht. Grund heißt, das, wovon her etwas ist, wird oder sich erklärt. Und dann ist kein Problem zu sagen, jemand ist Grund seiner selbst. Aber Ursache seiner selbst geht nicht. Wem haben wir das zu verdanken? Descartes leider. Der schlammt rum und schreibt causa sui, Ursache seiner selbst. Und das hält ihm dann auch gleich einer seiner Gesprächspartner vor und sagt, er hat einen weiteren Begriff von Ursache. Kann er natürlich machen, nur kommen dann die Dinge durcheinander. Und dann hat der Spinoza, der den Descartes dann so aufs System gebracht hat, führt das dann als Gottesname ein, causa sui. Und das können Sie dann bei Heidegger auch lesen, vor der causa sui kann man nicht tanzen und beten oder so. Von dort her ist das angeblich eine Gottesdefinition, causa sui. Ist aber eigentlich schlecht. Also causa, etwas, was ein Mögliches wirklich macht, aitia im Griechischen. Und das andere heißt Grund, Ratio oder Prinzip, das, woraus etwas ist, wird oder sich erklärt. Etwas kann Grund seiner selbst sein. Das ist kein Problem, aber nichts kann Ursache seiner selbst sein. Thomas verwendet den Ausdruck Ursache seiner selbst manchmal für uns. Aber er sagt eigentlich immer dann irgend so ein Quodamodo oder quasi oder so dazu. Wie kommt er dazu? Weil er sagt, wir selber machen uns durch unsere Taten zu dem, was wir am Ende sind, also als die, die dann eben sich nicht erlösen lassen wollen. Denn Gott verurteilt ja niemand, sondern man verurteilt sich selber. Die Tore der Hölle werden von innen zugehalten. Und da kann dann Thomas sagen, wir sind gewissermaßen Ursache unserer selbst. Causa sui. Während an sich das Wort causa sui, wo es sonst bei Thomas vorkommt, es kommt öfter bei ihm vor, da ist dies causa als Ablativ zu lesen. Und dann steht das sui auch meist davor. Und dann heißt es seinetwegen. Sui causa. Das ist das, bei Aristoteles heißt das hautu heneca. Der freie Mensch ist seinetwegen da. Das heißt auf Lateinisch sui causa. Er ist seinetwegen da. Ablativ. Aber an manchen Stellen verwendet es Thomas, mindestens an 3 oder 4, verwendet es als Nominativ, aber dann eben dabei mit so einem Quasi oder Quodamodo oder irgendwas und sagt, wir sind gewissermaßen Ursache unser selbst. Aber nie von Gott. Jetzt ist das so blöd, dass Sie das dann nicht sehen können. Ich rück jetzt mal ein Stück da rüber. Nicht, dass das damit dazu gehört. Also, Existenz, warum soll die nicht notwendig sein können? Nicht logisch notwendig, aber seinsmäßig. ist also nicht einzusehen, diese Definition von Hume, dass er das einfach so sagt. Also das esse ipsum, die Fülle des Seins, ist eben nicht dasselbe wie bloßes Sein, bloßes Vorhandensein, esse tantum. Da gehört das hinein, was wir schon oft berührt haben, dass die Alten Sein steigern können, wie der Goethe eben vor den Krebsen da, wo er sagt, wie wahr, wie seiend. Es ist nochmal gefüllt, das dort hineingehört. Und damit stehen wir beim Kern also des Arguments, die unendliche, die personale und sittliche Vollkommenheit, die ist das eigentliche Fundament des Beweises bei Bonaventura. Das, wenn ich mir das anschaue, also diese Heiligkeit und die Größe und die Macht Gottes, dann ist es klar, dass zu ihm also auch nochmal das Sein gehört. Das ist seine Bestimmung, die er so gibt. Also es ist nicht eigentlich nur modallogisches Argument, weil es ja um metaphysische Notwendigkeit geht. Überhaupt muss man aufpassen mit der Logik in der Philosophie. Bis hin eben zu diesen berühmten Geschichten, wenn die Leute sagen, das Prädikat der Allmacht ist ja logisch nicht brauchbar, weil man dann ja sagen müsste, Gott müsste einen Stein schaffen, der so schwer ist, dass er ihn nicht heben kann. Sowas passiert, wenn man sich auf die Logik festlegt. Weil die Logik eben nicht die Welt ist, sondern die Logik ist eine bestimmte Weise, unter der ich die Welt angucke. Und da entziehen sich eine Menge Dinge, die nicht gehen. Das geht in der Regel schief, wenn man meint, man müsse sich auf die Logik stützen. Damit will ich ja nicht sagen, man darf gegen die Logik verstoßen. Das habe ich ja nicht gesagt. Also ich sage nur, man darf sich nicht auf sie bornieren. Weil da verschiedene Dinge nicht zum Zuge kommen. Das wird ja deutlich, vor allen Dingen, wenn man so immer die negativen Bestimmungen angeht. Also natürlich gibt es keinen Gott, der aus rein logischen Gründen notwendig existiert. Wie soll ich das denn hernehmen? Gibt es doch nicht aufgrund der Logik, sondern gibt es aufgrund seiner eigenen Seinsfülle, wenn es ihn gibt. So, und das kann ja gar nicht sein. Also es geht um eine direkte metaphysische Einsicht, nicht um Ableitung von logischen Geschichten. Das ist so ähnlich, wie die Leute sagen, Wunder sind gegen Naturgesetze oder so, als ob sich irgendwas vollziehen könnte, nicht nach den Naturgesetzen. Natürlich vollzieht sich es nach den Naturgesetzen. Es passiert nur was, was man da nicht erwartet. Aber die Gesetze selber sind doch nicht das, die was bewirken. Doch nicht die Gesetze bewirken, dass die Billardkugel, wenn sie da dran stößt, weggeht. Sondern die Billardkugel stößt die andere weiter, nicht das Gesetz. Und dann macht die Billardkugel, was sie macht, wie sie es gehört. Und wir können das ja berechnen. Und dann rechnen wir falsch. Wann rechnen wir falsch? Wenn der Billardsaal im Schiff steht und das Schiff wackelt. Dann kommt nämlich von außen noch eine Kraft dazu. Aber nicht in Durchbrechung der Naturgesetze, sondern natürlich in Erfüllung der Naturgesetze. Nur, dass jetzt von außen noch mal eine Kraft dazu kommt. Und dann geht es eben nicht mehr so wie vorher. Aber wer sagt denn da, die Naturgesetze gehen daneben? Natürlich nicht. Ob dann nun ein Toter aufersteht oder ein Kranker gesund wird, geht natürlich alles nach Naturgesetzen. Wonach denn sonst? Nur, dass hier eine Kraft wirkt, die sonst nicht wirkt. Aber mit den Gesetzen hat das gar nichts zu tun. Ich verstehe nicht, was die Leute immer rumreden. Muss ja nach den Gesetzen gehen. Es geht natürlich nicht nach der Erfahrung, die wir haben und den Kräften, die wir kennen, wenn da zusätzlich noch was wirkt. So wie eben dieser Billardtisch, wenn er da auf dem Schiff steht und das Schiff wackelt, die Kugeln anders gehen als vorher. Na und? Weiter kein Problem. Also, es hat keinen Sinn, sich zu bornieren auf die Logik. Man darf ihr nicht widersprechen. Aber sich darauf beschränken, da wäre man ja wirklich arm dran. Also ich schaue und gucke hin und sehe diese Wirklichkeit der Fülle, des Absoluten, zum Absoluten gehört, dass es durch sich selber ist. Und da muss ich ja nur die Gedanken anschließen, dass wenn es überhaupt was gibt, was Absolutes gibt, dann ist die Sache sowieso klar. Aber das ist der eine Gang und jetzt machen wir unsere Pause und danach lege ich meinen Gedanken vor. Ich bin nämlich nicht der Meinung, dass man das so meditiert beim Wesen Gottes, sondern ich meine, man sollte den Beweis lesen als eine Selbsterfahrung des Denkens. Das ist die andere Weise, wie man das interpretiert. Und das machen wir dann nach der Pause. Schönen Dank. Dann machen wir ein bisschen.